Divan, das Büchermagazin. Ein Podcast von Bayern 2.
Die deutsche Geschichte nach 1945 hat er maßgeblich beeinflusst. Walter Ulbricht, aus dem Leipziger Arbeitermilieu aufgestiegen zum mächtigsten deutschen Kommunisten und schließlich zum kommunistischen Diktator. Der Historiker Ilko Sascha Kowalczuk erzählt, gestützt auf einen riesigen Quellenfundus, das Leben dieses Politikers in einer großen zweibändigen Biografie. Sie wird Standardwerk sein und ist jetzt abgeschlossen mit dem Band über die Jahre von 1945 bis 1973. Unter anderem zeigt Ilko Sascha Kowalczuk, wie aus dem Meisterschüler Stalins ein politischer Solitär wurde. In den 50er und 60er Jahren stand Walter Ulbricht auf dem Gipfel seiner Macht. Die Frage nach dem Wie und Warum verlangt viel Raum. Im Gespräch mit Ilko Sascha Kowalczuk daher eine kleine Annäherung, beginnend mit der Frage, inwieweit diese Machtfülle auch Folge eines großen taktischen Vermögens ist.
Also ich glaube, nicht mal die größten politischen Gegner und Feinde von Walter Ulbricht würden ihm nicht bescheinigen, dass er ein unglaubliches Organisationstalent war. Er hatte offenbar auch ein phänomenales Gedächtnis. Er war ein Arbeitstier, dem sozusagen keine Akte zu dick war, um sie nicht selbst zu studieren. Er brachte also relativ viele Voraussetzungen mit, um eben sich auch an der Spitze eines solchen Systems behaupten zu können. Das hatte natürlich auch viel mit Zufällen zu tun, denn so wie er die ganzen Machtkämpfe in den 20er und 30er und frühen 40er Jahren überlebte, war das eben auch immer eine Frage von Zufällen. Er hätte in einem oder anderen Kampf auch mal unterlegen können. Er hätte auch sein Leben verlieren können, ob 1933 in Deutschland oder dann natürlich 1937, 38, 39 in der Sowjetunion. Auch da gehörte viel auch Glück dazu. Und dann liegt es halt im politischen System des Kommunismus, der ja mit der Partei Neuen Typus und der Diktatur des Proletariats nicht nur auf eine relativ kleine Herrscherklique zugeschnitten war, sondern eben auch noch ganz konkret auf eine Person. Und das war in dem Falle eben Walter Ulbricht, so wie in anderen Staaten es eben auch andere waren. Und er hat sich besonders lange an der Macht halten können, unter anderem auch, man muss eben auch auf so eine nicht politischen Dinge eingehen, weil er zum Beispiel auch eine sehr robuste Gesundheit hatte. Auch das ist ja damals alles andere als selbstverständlich gewesen und das gehört eben alles so dazu und dann natürlich seine taktischen Finessen und wie er dann auch die Machtkämpfe in der DDR 1953, 1957, letztendlich auch 1961 oder 1965 gewonnen hat und jedes Mal seine Macht nicht nur stabilisiert, sondern ausgebaut hat, das war schon außergewöhnlich.
Es ist sicherlich nicht nur Opportunismus, wie Leute wie Wolfgang Leonhard zum Beispiel auch dann vermutet haben, die ja mit ihm über Kreuz waren dann schließlich. Also es ist mehr als das, oder?
Also pure Opportunisten, die hat ja zum Beispiel ein Mann wie Stefan Zweig in seinem hervorragenden Roman über Fouché beschrieben. Opportunisten sind Leute der zweiten Reihe, die sich anpassen können, die auch Systembrüche, Systemwechsel gut überleben. In der ersten Reihe muss man mehr als Opportunist sein. Da muss man eben auch der Macher sein. Man muss auch Dinge machen, von denen man nicht weiß, wie sie ausgeht. Auch das hat Ulbricht immer wieder unter Beweis gestellt. Diejenigen, die dann später Renegaten wurden, waren eigentlich eher die Opportunisten, das muss man eben auch mal so sagen. Und die haben dann natürlich mit dem System abgerechnet, haben im Westen ihre vielbeachteten Bücher veröffentlicht, die ja auch für mich Quellen darstellen. Aber es sind eben für mich nur Quellen, wie jede andere, die ich kritisch betrachte und in denen ich jetzt gewissermaßen nicht das hier geschriebene oder gesprochene Wort der Wahrheit suche. Und wenn man sich sehr intensiv damit befasst und eben auch quellenkritisch sich diese Erinnerungen, diese Bücher dieser vielen Renegaten anschaut, dann wird man eben auch feststellen, naja, okay, die hatten natürlich auch eine Motivation, ihre Bücher zu schreiben. Sie haben die Seiten gewechselt. Sie waren bis eben noch, wie Wolfgang Leonhard, bedingungslose, folgsame Leute von Stalin und Ulbricht. Und nun kamen sie im Westen an und mussten und irgendwie unter Beweis stellen, dass ihr Frontwechsel gewissermaßen ehrlich gemeint war. Und da kamen dann viele Bilder, sind dann produziert worden, die in unser aller Köpfen bis heute herumspuken. Einige sind richtig, aber manche sind halt überzogen und manche sind auch schlichtweg falsch.
Diese falschen und überzogenen Darstellungen, die kommentieren Sie auch kritisch in Ihrer großen Biografie, Ilko Sascha Kowalczuk. Der zweite Band der Biografie erzählt die Lebensgeschichte nach der Rückkehr der Gruppe Ulbricht im Frühjahr 1945 nach Deutschland und dann der Potsdamer Konferenz. Einen merklichen Schwerpunkt nimmt die unmittelbare Nachkriegszeit ein. Das ist zu spüren, dieses knappe Jahr bis zur Gründung der SED und dann die Zeit bis zur Gründung der DDR. Das heißt nicht, auch die späteren Jahre bekämen nicht genügend Raum. Aber was macht diese unmittelbare Nachkriegszeit so interessant mit Blick auf Walter Ulbrichts Biografie?
Es ist zugegebenermaßen ein Gefühl, und man sollte sich von Gefühlen nicht täuschen lassen, aber mein Gefühl ist, dass diese unmittelbare Nachkriegszeit, 45, 46, aber eigentlich letztendlich die ganze Phase der Geschichte der sowjetischen Besatzungszone, der SBZ, nicht wirklich in seiner Komplexität und Breite erforscht worden ist bislang. Es gibt wahnsinnig viele Quelleneditionen dazu, es gibt sehr viele Spezialstudien, aber es fehlt eigentlich so ein, wie soll ich sagen, so eine komplexe Gesamtgeschichte dieser SBZ. Ich kann das natürlich mit so einer Biografie nicht nachholen oder erfüllen, aber
Sie erzählen ja auch keine Geschichte der DDR, sondern eine Biografie Walter Ulbrichts. Genau. Das ist Ihnen auch wichtig, genau.
Genau, aber ich halte diese Phase 45, 46 für ganz entscheidend für alles, was danach passierte. Denn in diesem Buch gibt es eine These, die ich so jedenfalls woanders noch nicht gelesen habe. Es gibt mehrere Thesen, die ich so woanders noch nicht gelesen habe, aber eben auch eine, die vielleicht angesichts ihrer Banalität verblüffend ist, die aber zugleich eben meines Erachtens bisher viel zu wenig beachtet worden ist. Nämlich, dass durch die Zwangsvereinigung von KPD und Ost-SPD zur SED im April 1946 praktisch die deutsche Teilung zementiert war und daran auch nichts mehr zu rütteln war. Denn in dem Moment, in dem in einem Teil Deutschlands die SPD de facto verboten ist und nicht mehr bei Wahlen antreten kann, gibt es keine Möglichkeit mehr, irgendwie zu einer Verständigung über den künftigen Weg eines gemeinsamen Deutschlands zu kommen. Es ist viel über die Frage diskutiert worden, wie es zur Teilung kam. Es wird über Wirtschaftsdinge gesprochen und über Verwaltungsfragen, über die Rolle der Besatzungsmächte, über die geopolitische Bedeutung der einzelnen Zonen für die Sowjetunion und für die USA und vieles andere, aber dass eigentlich die Gründung der SED und vor allen Dingen eben das Verbot der SPD in der sowjetischen Besatzungszone eine Verständigung zwischen den Siegermächten unmöglich machte, das scheint mir doch in der bisherigen Diskussion zu kurz gekommen zu sein. Und deshalb habe ich da eben unter anderem auch einen Schwerpunkt draufgelegt, um sehr detailliert zu zeigen, welche Rolle Ulbricht, und er spielte die zentrale Rolle in all diesen Prozessen, einnahm und wie es letztendlich dazu kam und dass eben diese Teilung Deutschlands eben nicht nur die ganz berühmten internationalen Bedingungen hatte und viele andere, sondern eben auch genuin in dem Prozess der Zwangsvereinigung lag, was ja Stalin und Ulbricht zunächst so gar nicht wollten. Auch das versuche ich sehr detailliert darzustellen.
Kaum etwas anderes hat die deutsche Nachkriegsgeschichte stärker beeinflusst als die Entstehung der SED, wäre Ihre These kurz zusammengefasst. Und Sie zeigen ausführlich, Ilko Sascha Kowalczuk, dass Walter Ulbricht eine wichtige Rolle, eine zentrale Rolle bei dieser Zwangsvereinigung spielte und dass er auch erstmal keinen Sozialismus wollte, sondern die Vollendung der Revolutionen von 1848 und 1918. Er wollte eine Partei neuen Typus gründen. Was schwebte ihm damals alles vor?
Also, das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Er wollte, als er nach Deutschland zurückkam, so wie auch die anderen Kommunisten, ihn schwebte natürlich ein kommunistisches Gesamtdeutschland vor. Das war ihr Plan, das war auch Stalins Plan. Sie mussten dann relativ schnell erkennen, dass es mit dem Gesamtdeutschland nicht so schnell werden würde. Also müssen sie sich auf ihr Territorium konzentrieren und das brachte einige Probleme mit. Ein anderes Problem war, und das war Ulbricht bereits in der Emigration in der Sowjetunion klar vor Augen gestanden, er musste, wie er das formuliert hätte, mit dem Menschenmaterial auskommen, was es nun mal gab. Und das waren noch nicht die überzeugten Kommunisten, sondern das waren mehrheitlich Menschen, die bis eben noch fanatisch Hitler gefolgt sind. Also kam es auf einen großen Umerziehungsprozess an. Und das ist genau der Punkt, an dem er sagt, wir müssen jetzt erstmal die Revolution von 48 und 18 vollenden. Das war für ihn eine gescheiterte Revolution. Wir müssen bestimmte Strukturen schaffen, um auf dieser Basis eine sozialistische Umwälzung vollziehen zu können. Und dazu gehört eben auch gewissermaßen ein anderes Bewusstsein. Und das, was er dann versuchte, war mittels der relativ übereilten Zwangsvereinigung von KPD und Ost-SPD zur SED auch diese parteineuen Typus zu schaffen. Parteineuen Typus hieß, das war eine Idee von Lenin aus dem Jahr 1902. Das hieß, es geht nicht mehr darum, dass die Partei, die kommunistische Partei, die hieß damals in der Sowjetunion so noch nicht, oder in Russland, Entschuldigung, dass diese Partei bestehend aus einem Führungskorps von Berufsrevolutionären nicht mehr unbedingt aus Arbeitern bestehen muss, sondern dass diese Berufsrevolutionäre eine Politik betreiben, um die Arbeiter umzuerziehen. Und da wurde ganz klar auch gesagt, es kann eine Minorität sein, die die Mehrheit erst einmal beherrscht und auch diktatorisch gewissermaßen zur Umerziehung und zu den neuen Strukturen zwingt gegen ihren Willen, aber in ihrem Interesse. Und das war auch die Grundidee der Diktatur des Proletariats. Und als Ulbricht und seine Genossen 1945 nach Deutschland zurückkamen, da haben sie genau das auch intern propagiert. Und das kann man eben nur verstehen, wenn man diese Sprache dekodiert. Darum geht es mir auch immer, dass man eben nicht das alles eins zu eins nimmt, was man liest, sondern man muss das auch dekodieren. Man muss den Leninismus als Ideologie verstehen, um eben auch zu sehen, und das sagen die auch, dass auch die neue Partei, die SED, von Anfang an dem Leninismus verbunden war. Und
genau, Leninismus, das ist oberste Doktrin.
Genau, und Leninismus heißt parteineuen Typus und Diktatur des Proletariats, obwohl diese beiden Begriffe bis 1947, 48 in der Öffentlichkeit strikt gemieden worden sind, weil man natürlich wusste, was man damit anrichtet. Und das nächste Prinzip, was Ulbricht und seine Führungskrew entwickelten, war, dass sie die Abläufe aus der Kaderpartei, aus der parteineuen Typus auf die gesamte Gesellschaft übertragen wollten. Das war eigentlich ihr Ziel. Und das ist gewissermaßen auch dieser Idee von der Diktatur des Proletariats eingeschrieben, dass eines Tages die Gesellschaft nach ganz ähnlichen, militärähnlichen Prinzipien funktioniert wie die parteineuen Typus und in dem Moment die Diktatur des Proletariats überflüssig ist, indem sich niemand mehr daran stört. Das ist also sozusagen auch eine Idee von Lenin. Es geht gar nicht darum, dass man irgendwie dann irgendwie in eine neue Situation kommt, sondern irgendwann sind alle so umerzogen, dass sie sich an diesen Verhältnissen nicht mehr stören, sondern die als gut oder wie auch immer anerkennen.
Einer der großen, sehr perfiden Träume und der Vorstellung, was in ihrer Biografie des kommunistischen Diktators deutlich wird, wie rastlos Ulbricht agierte, nicht nur in der Nachkriegszeit, aber auch da ständig war er unterwegs. Hier hält er Grundsatzreden, sogar in Bayern. Im Sommer 1946 warb er in München vor 8000 Zuhörern für die SED. Dann verkündet er Bauern in der Nähe von Halle unmittelbar nach dem Kriegsende, man werde das Gesetz machen, mit dem sie eine Bodenreform, die Enteignung von Gutsbesitzern ganz ordentlich durchführen könnten. Dann wieder ist er beständig in Moskau, wo man ihn auch als verlängerten Arm betrachtet, aber auch durchaus, das zeigen sie ja auch, ambivalente Personalbeurteilungen in den Akten festhält. Wie groß war seine Macht damals bereits in der Nachkriegszeit in der unmittelbaren?
Sie haben das ja im Prinzip jetzt auch angedeutet. Entscheidend ist, welche Spielräume geben die Sowjets ihren ostdeutschen Statthaltern. Und Ulbricht hatte sich ab etwa 1943, also noch im sowjetischen Exil, zu dem deutschen Kommunisten emporgearbeitet. Alle anderen waren ausgeschaltet, krank, verstorben, die ihm hätten im Weg stehen können. Thälmann ist 1944 dann von den Nationalsozialisten in Buchenwald ermordet worden. Es gab praktisch niemanden mehr, der ihm im Weg stand. Der Einzige, der noch ein großes Renommee hatte, war Wilhelm Pieck, der auch im sowjetischen Exil war. Aber Wilhelm Pieck war auch schon im sowjetischen Exil praktisch nicht mehr voll belastbar. Er war laufend krank und insofern war Ulbricht erstmal praktisch auch mit seiner Biografie, der die gesamte Geschichte der KPD umfasste, immer mehr zum Solitär geworden. Aber es kommt eben noch etwas anderes hinzu. ungeachtet kritischer Einschätzungen der sowjetischen Partei über Ulbricht, es gab niemanden, zu dem sie sonst so ein Vertrauen hatten wie zu Ulbricht. Und auch Stalin schätzte Ulbricht und es gab keinen Ersatz. Und das machte ihn natürlich auch sehr stark. So ist er auch in Gesprächen, in Verhandlungen mit der sowjetischen Besatzungsmacht aufgetreten, unglaublich selbstbewusst. Und das verhindert aber natürlich nicht, dass auch seine Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt waren, weil die SBZ und die DDR lange Zeit nie souverän waren, sondern immer von den Weisungen, Befehlen, Vorschlägen Moskaus und der sowjetischen Besatzungsmacht in Karlshorst abhängig waren. Es war also ein ständiges auch Aushandlungsspiel. Aber dort hatte eben Ulbricht eine andere Macht, eine andere Energie oder Kraft in die Waagschale zu werfen als fast alle anderen. Die Russen hörten eben viel stärker auf ihn und auch das machte ihn letztendlich so einzigartig. Das ist insofern auch kurios. Es gab andere, die viel verquickter noch mit der sowjetischen Macht waren, wie Rudolf Hernstadt oder Wilhelm Zeisser oder Ernst Wollweber. Da könnte man noch eine ganze Reihe anderer Namen nennen, die auch alle perfekt Russisch konnten. Ulbricht sprach bestenfalls gebrochen Russisch. Ja, er wurde immer übersetzt, oft an der Seite seiner Frau Lotte, die unter anderem auch Russisch perfekt konnte. Also nicht einmal so etwas, dass er nach vielen Jahren des Exils in der Sowjetunion jetzt nicht Russisch gerade sozusagen besonders perfekt beherrschte, hinderte ihn und die Russen daran, dass er zu ihrem wichtigsten Mann wurde.
Was ja dann wiederum Öko Sascha Kowalczuk auch zu der Frage führt, inwiefern er auch immer wieder Entscheidungen aus Moskau oder durch Moskau beeinflusst hat. Eine Frage, die ja zum Beispiel dann auch mit Blick auf den Mauerbau im August 1961 wichtig und spannend ist.
Absolut. Das ist ein Wechselspiel. Das sollte man sich nicht zu einfach vorstellen, dass jetzt Moskau diktiert hat und Ostberlin Pankow oder wie Adenauer gesagt hätte, Pankow einfach nur ausgeführt haben, sondern so eine Entscheidung sind schon durchaus in einem Kommunikationsprozess, der hin und her ging, zustande gekommen. Oft war es so, dass Ulbricht oder seine Crew, Leute aus der SED-Führung der sowjetischen Besatzungsmacht, Vorschläge unterbreiteten. Auch das veränderte sich ja. Am Anfang musste alles von der sowjetischen Besatzungsmacht genehmigt werden, bis hin zu Berufung an Universitäten, Hochschulen, viele andere Kleinigkeiten. Da wurden dann die Handlungsspielräume im Laufe der Jahre natürlich größer. Und dann unterbreitete man denen Vorschläge, dann kamen die wieder zurück mit Bemerkungen. Das ging dann also so hin und her, dass man das so aushandelte. Und ehe das dann zum Beispiel bei Stalin auf den Tisch landet, dann war das oft schon mehr oder weniger entschieden. Stalin hat dann oft auch nochmal eingegriffen und hat Präzisierungen vorgenommen. Aber das war jedenfalls nicht so eine einfache Befehlsstruktur und schon gar nicht mit Ulbricht, weil nach meiner Einschätzung er fast der Einzige war, der also auch auf allerhöchster Ebene es wagte zu widersprechen und auch Interessen anmeldete, die eben jetzt die deutsche Seite hatten, in einem Maße anmeldete, wie das andere in der Zeit zumindest in den 40er und 50er Jahren nicht machte. Also es war meines Erachtens viel dynamischer, als uns das vielleicht so oft mit Schlagworten erscheinen mag.
Was ja auch ein wirklich interessanter Aspekt Ihrer Biografie ist, sich diese Dynamik vor Augen zu führen und eben auch immer nach Handlungsspielräumen, die Ulbricht dann selber hatte, zu fragen. Interessanterweise versuchte er sich in der Zeit auf dem Weg zur Gründung der DDR immer wieder als angeblicher Demokrat zu verkaufen. Wir seien die Fachleute für die Demokratie, behauptete er auf dem Weg zur Vereinigung von KPD und SPD. Auch in Moskau wird dann ja immer wieder gefragt, ob Ulbricht diktatorisch agiere oder nicht. Er hat das immer wieder zurückgewiesen. 1948 verkündete er dann, man müsse die Diktatur des Proletariates errichten und erhielt dann auch Rückendeckung aus Moskau. Aber trotzdem sah er sich später auch nicht als Diktator. Was ist das für ein Verständnis von Herrschaft?
Naja, also wenn wir jetzt mal den Bereich des römischen Imperiums verlassen, wo der Diktator ja etwas anderes war.
Genau.
Dann gibt es ja gewissermaßen im 20. Jahrhundert kaum jemand, der nun so voller Stolz sagte, ich bin Diktator im Sinne eines Tyrannen. Das ist ja gewissermaßen dieses Diktatorbild, was wir haben. So haben ja die Kommunisten ihre Diktatur des Proletariats nicht verstanden, sondern eher als eine Übergangsform, die dann in einer wahren Volksherrschaft, in einer wahren Demokratie münden würde. Das Problematische an der Rekonstruktion, historischen Rekonstruktion dieser Zeit und eben auch der kommunistischen Geschichte besteht eigentlich darin, dass dort Begriffe benutzt werden, die uns auch aus anderen Kontexten bekannt sind. nehmen wir mal zum Beispiel an die Demokratie, die aber dort einen ganz anderen Bedeutungsinhalt haben. Und deswegen kann eben auch Ulrich sagen, ja, er ist der wahre Demokrat oder dieses berühmte Wort von Leonhard, das soll demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben. Und da muss man dann eben schon dekodieren, was meint er eigentlich damit. Und dann wird man immer sehr schnell dazu kommen, dass die Kommunisten mit diesen Begriffen eben ganz anderes verbunden haben, als wir das eben zum Beispiel heute tun oder als das westliche Politologen in den 50er Jahren womöglich getan hätten. Und die haben eben auch zum Beispiel keinen Widerspruch gesehen, auf der einen Seite die Diktatur des Proletariats auszurufen unter Führung einer Partei neuen Typus, also von Berufsrevolutionären, und zugleich zu sagen, das ist die wahre Demokratie, die wahre Volksherrschaft. Das ist ein bisschen verwirrend. Und das versuche ich eben in diesem Buch auch immer wieder deutlich zu machen, dass man sich das eben auch immer wieder bewusst macht, dass die gleichen Begriffe noch lange nicht bedeuten müssen, dass es ähnliche Inhalte haben.
Es ist so wichtig, auch diese Dekodierung, diesen genauen und dann ja auch quellenkritischen Blick von Ihnen zu folgen. Ja, die Epoche nach der Staatsgründung der DDR 1949 ist dann auch eine, die ja unter anderem im Zeichen verschiedener innerparteilicher Säuberungen steht. Es geht schon vorher los, aber nimmt dann zu. 1950 werden Zehntausende Mitglieder aus der SED entlassen. Ebenso kommt der Ausbau des Polizei- und Geheimdienstapparates dazu. Nach der Gründung der DDR und der Festschreibung der führenden Rolle der SED dann mit der Staatssicherheit. Die 50er Jahre waren eine Ära äußerster politischer Brutalität, eine Zeit ständigen Terrors gegen die Gesellschaft. Da zeigt sich dann die Diktatur des Proletariates in ihrer radikalsten Form, oder?
Ob es nur in der radikalsten Form war, sei mal dahingestellt, weil das, was sich dann in der DDR abspielt, ist brutal. Aber es erreicht nicht die Brutalität und die Ausmaße der Sowjetunion.
Ich meinte in der DDR dann natürlich, das sollte ich noch korrigieren, genau.
Also es war eine brutale Zeit, das ist gar keine Frage. Es gab andere Systeme, in denen das noch weitaus brutaler vorging. Und zwar nicht nur in China oder Kambodscha oder Sowjetunion, zum Beispiel auch in Ungarn oder der Tschechoslowakei. Das, was man in den 50er Jahren beobachten muss oder kann, ist eben auch etwas, was ein prinzipielles Dilemma der Kommunisten ist. Sie sind an der Macht, sie haben auch intern verkündet, haben wir die erstmal, geben wir die nicht mehr aus der Hand. Sie wollen im Namen der Mehrheit der Gesellschaft Politik betreiben. Sie wollen nicht unbedingt den Krieg gegen die eigene Gesellschaft, den sie inszenieren. Das ist nicht ihr Traum. Ihr Traum ist eine Gesellschaft der Gleichen. Da müssen sie aber hinkommen und sie müssen das erzwingen. Sie erzwingen das mit Gewalt und das, was ihnen gewissermaßen ein großes Problem zeitlebens ihrer Herrschaft bereitet, ist die Frage der Dynamik. Wie hält man so eine Gesellschaft, die man fesselt, die man auch erziehen will, die man in eine bestimmte Richtung drängen will, wie hält man die gleichzeitig dynamisch, dass sie mitmacht? Das ist praktisch auch ein Grundproblem jeder Totalitarismus-Theorie. Und die Kommunisten haben sich halt dazu entschlossen unter Ulrich, das, was sie kannten, nämlich aus den innerparteilichen Abläufen auf die gesamte Gesellschaft zu übertragen. Also zum Beispiel dieses ganze Repressions-Überwachungssystem. Das war ja nichts, als sie das installierten in der sowjetischen Besatzungszone und dann in der frühen DDR, was völlig neu, was originär war. Erstens kannte man das aus der Sowjetunion, aber man kannte das eben auch aus innerparteilichen Abläufen, auch aus der KPD. Da gab es Geheimstrukturen, da gab es Geheimbündeleien und so weiter und so fort, Überwachungspraktiken. Und das hat man jetzt versucht, auf die ganze Gesellschaft zu übertragen. Und insofern verlief eigentlich der Prozess bis zum Volksaufstand am 17. Juni 1953 erstmal so, wie die Kommunisten das eben auch aus den anderen Ländern kannten. Der Aufstand veränderte dann aber vieles. Das war so ein nachhaltiges Schockerlebnis für die Herrschenden, für die Truppe um Ulbricht.
Die gerade davor noch einen neuen Kurs ausgerufen haben, wie sie auch zeigen, genau.
Genau, der war ihnen oktroyiert worden, der war ihnen von Moskau aufgezwungen worden. Da sind die auch selber überrascht worden. Das hatte etwas mit den Nachfolgekämpfen in Moskau zu tun. Stalin war am 5. März 1953 verstorben. Nun ging es darum, wie geht's weiter und vor allen Dingen, wie geht's eben auch mit der DDR weiter. Und da wurde dann der neue Kurs verkündet, der im Übrigen ja nicht nur für die DDR galt, sondern zum Beispiel auch für Ungarn. Weil man gesagt hat, wenn wir so weitermachen, dann bricht der ganze Laden zusammen. Die Leute laufen scharenweise weg, wir müssen was verändern. Ja? Und das war dann auch tatsächlich ein Lernergebnis dieses 17. Juni, dass man zum Beispiel die Arbeiter stärkte, dass man eine neue Sozialpolitik entfaltete, entwickelte, dass man aber zugleich auch bestimmte neue Strukturen entwickelte, aufbaute, zum Beispiel auch die 100 wichtigsten Betriebe, die es in der DDR gab, unter direkte Kuratel der Partei stellte. Das ist eine Sache, was viele nicht wissen. Und da könnte man viele andere Sachen machen, aber das Entscheidende ist, das, was ich jetzt in den nächsten Jahren aufbaute, war eben auch, dass die Führung sehr darunter gelitten hatte, dass man also die Vorboten der Krise, die Vorboten des Aufstands, der gescheiterten Revolution weder wahrgenommen noch demzufolge hätte er richtig deuten können. Und das sollte nicht mehr passieren. Und als dann 1960, 61 im Prinzip von den äußeren Parametern eine ganz ähnliche Situation wie 52, 53 sich herauskristallisiert hatte, als also wieder eine doch tiefe Krise war, die Flucht nach Jahren der relativen Entspannung wieder nach, die Fluchtzahlen wieder nach oben schnellten, da stand man nun nicht mehr so ohnmächtig vor diesen Entwicklungen, sondern wusste, man muss handeln. Und das Ergebnis war die Mauer, die die anderen Ostblockstaaten zunächst gar nicht mittragen wollten, weil sie Angst hatten, dadurch sich vom Westen noch weiter zu isolieren. Aber letztendlich Chruschtschow hat das dann gemeinsam mit Ulbricht durchgesetzt. Und insofern ist dieser Prozess, diese Zeit von 1952, 53 bis 60, 61 meines Erachtens eben auch als eine Einheit zu betrachten, als eine Phase der inneren Staatsgründung, an deren Ende nicht nur die DDR eingemauert war, die Gesellschaft prophylaktisch in Haft genommen wurde, nach 1945 das größte Freiluftgefängnis in Europa entstanden war, sondern nun auch Ulbricht paradoxerweise mit der Mauer und den folgenden Jahren auf dem Höhepunkt seiner Macht war und sich nun auch paradoxerweise sein Ansehen im In- wie Ausland mindestens veränderte, man muss sogar sagen, sich rapide verbesserte.
Ja, Sie schreiben, Öko Sascha Kowalczuk, er war auch auf dem Höhepunkt seiner Macht oder er hatte so viel Macht wie noch nie. Das zeigt sich ja dann auch noch in der Vertreibung, Absetzung von innerparteilichen Gegnern, gleichzeitig mit weiteren Säuberungen, Wolfgang Harich, Walter Janka etc. Es wäre vermessen, Ihre Biografie in ihrer ganzen Breite hier darstellen zu wollen. Das kann nicht gelingen, was die Wichtigkeit Ihres Buches und Ihrer Forschung unterstreichen soll. Über diverse große Zäsuren und Entwicklungen könnte man jeweils ein eigenes Gespräch führen, etwa auch über den Mauerbau 1961, über Zukunftsbilder, Planungseuphorie, über Ulbricht und die Kultur, über die beständige Suche nach dem neuen Menschen. Vielleicht an dieser Stelle noch ein Blick in das Jahr 1968, das das Ende einer Phase markiert, die Sie dann als neuen Traum vom Sozialismus beschreiben. Und das Jahr 1968, das steht auch im Zeichen etwa der Sprengung der Leipziger Paulinerkirche, vor allem aber dann im Zeichen der Niederschlagung des Prager Frühlings und nebenbei auch im Zeichen von Ulbrichts 75. Geburtstag. Bis zum Sturz und zur Entmachtung vergehen noch 2 Jahre, aber inwiefern ist 1968 da doch der Zenit der Macht womöglich schon überschritten?
Es ist etwas ganz Banales eingetreten, was meines Erachtens auch immer viel zu wenig
die Gesundheit
beachtet wird. Oder? Der Mann ist 75. Das wird nochmal ganz groß inszeniert, die Feier, so wie der sein 70. 63. Also man muss sich vorstellen, da kamen 40.000 Menschen, die ihm gratulieren wollten, die hinbeordert worden sind. Der Ulbricht hat da den ganzen Tag Gratulationen entgegengenommen, aber nicht nur er, sondern es sind sogenannte Glückwunschkomitees gebildet worden, die sich abwechselten und die dann da die Blumen, Geschenke, Hände schütteln, stellvertretend für Ulbricht entgegennahm. Also absurdes Theater, aber es zeigt eben auch, der Mann war in den 60er Jahren bis 68 mehr oder weniger unumstritten in der DDR. Niemand konnte an seinem Stuhl sägen, auch wenn Erich Honecker, sein politischer Ziehsohn, das seit 1965 massiv versuchte, aber es funktionierte nicht. Insbesondere deshalb nicht, weil Brezhnev zunächst nicht mitspielte. Alle anderen galten noch nicht als reif genug, um Ulrich zu beerben. Aber er war eben 75, 1968. Er hat ein verdammt hartes Leben hinter sich gebracht. Und das erscheint uns heute vielleicht nicht mehr so ganz geläufig, aber vor 50, 60 Jahren galten Menschen mit 75 als uralt und im Prinzip nicht mehr als arbeitsfähig, ebenfalls im Regelfall. Und Ulbricht war mittlerweile auch viel krank, hatte Herzprobleme, Herzinfarkte, hatte mehrere Operationen überstehen müssen. Also er war auch nicht mehr so fit, er konnte auch nicht mehr auf alle seine innerparteilichen Kontrahenten so wie gewohnt reagieren. Und dann kam natürlich noch etwas hinzu, was nun die Sache verkomplizierte. Seine Pläne, die DDR entscheidend zu modernisieren, die Wirtschaft nach vorne zu bringen, die Gesellschaft ruhiger zu stellen, die Konsumangebote entscheidend zu verbreitern. Da hatte er durchaus Erfolge, das muss man einfach sagen. Die 60er Jahre, vielleicht die Phase von 63 bis 68, waren vielleicht die ruhigste oder die entwicklungsdynamischste Phase in der Geschichte der DDR, müsste man diskutieren, aber ich glaube, dafür gibt es viele gute Gründe. Aber es war natürlich nicht in dem Maße, wie Ulbricht sich das erhoffte. Die Schere zur Bundesrepublik wurde immer sichtbarer, was in den 50er Jahren so noch gar nicht gegeben war. Aber nun wurde das vor allen Dingen in der zweiten Hälfte der 60er Jahre immer deutlicher. Und dann kamen Ulbrichts Eigensinnigkeiten im Verhältnis zum Kreml zum Tragen. Er hat Brezhnev und die neue Crew dort nicht sonderlich ernst genommen. Die schienen ihm zu jung, zu unerfahren. Er war hier der Platzhirsch. Das war sozusagen eine Sache, wo es einen Dauerkonflikt gab. Und dann kam halt die Entwicklung in der Tschechoslowakei hinzu, die in der Niederschlagung des Prager Frühlings gipfelte. Ulbricht hat das ja zunächst mit großem Interesse verfolgt und durchaus auch mit Sympathien, weil nämlich das eine oder andere, was in seinem Nachbarland da ausprobiert werden sollte, ihm durchaus nahe war, insbesondere auf wirtschaftlichem Gebiet. Also der berühmte Wirtschaftsreformer Otto Schick in der CSSR, dessen erstes großes Buch ist noch in der DDR auf Deutsch veröffentlicht worden. Das passte in die neue Wirtschaftspolitik von Ulbricht durchaus hinein. Aber als das dann immer stärker ins Politische hineinging, die Frage der politischen Freiheiten, erkannte Ulbricht natürlich auch, dass das zum Ende seiner Herrschaft, zum Ende seines Systems, zum Ende des Kommunismus führen würde. Und da gab es dann diesen Grundsatzkonflikt. Da gab es dann auch das letzte Mal große Übereinstimmung in der SED-Führung und auch mit dem Kreml, da diesem Spuk, wie die das nannten, ein Ende zu machen. Da waren die sich einig, aber danach war eben vorbei mit der Einigkeit, weil innerparteilich gesagt wurde, da seht ihr mal, wohin Wirtschaftsreformen führen. Die müssen in sowas wie den Prager Frühling münden und deswegen müssen wir intern hier auch vorgehen gegen die wirtschaftspolitischen Avancen, die Ulbricht seit einigen Jahren verfolgt. Das hatte also so eine politische Komponente und er machte ihnen das natürlich auch relativ einfach, weil der durchschlagende Erfolg, auf den er gehofft hatte, sich bis dato nicht eingestellt hatte.
Ilko, Sascha Kowalczuk, Sie erzählen diese Lebensgeschichte aus den Quellen heraus, gestützt auf einen riesigen Materialfundus. Ebenso arbeiten Sie auch mit der berühmten Körpermetaphorik von Ernst Kantorowicz, entwickelt im berühmten Buch über die zwei Körper des Königs. Die Partei ist kein König, jedenfalls hätte sie diesen Vergleich, denke ich, zurückgewiesen. Aber was kann zum Ende gefragt diese Metaphorik zeigen?
Naja, mir war das wichtig. Ich räume gerne ein. Ich schreibe das ja auch am Ende in meiner persönlichen Nachbetrachtung, dass ich mit einer Mediävistin der Universität Bayreuth darüber diskutiert habe und entschuldige mich bei ihr fast so ein bisschen. Womöglich habe ich diesen berühmten Ansatz von Ernst Kantorowicz ein bisschen überformt, wo vielleicht auch gar nicht richtig verstanden, wo ich das Buch mit sehr, sehr großem Interesse gelesen habe. Mehrfach sogar. Mir geht es eigentlich darum zu zeigen, dass diese Ideologie des Kommunismus, der Marxismus-Leninismus, und ich betone immer der Leninismus, ja, das ist sozusagen nicht einfach nur eine Spielart vom Marxismus, das ist eine eigenständige Theorie und Ideologie, dass die gewissermaßen zwar nur funktioniert mit der Partei, nur mit einem Führer, aber dass, wenn der sozusagen Führer tot ist, alle jammern, der Führer ist tot, es lebe der Führer. Also es geht sozusagen dann immer weiter, dieses Entpersonale. Ich schreibe eine Biografie, sehr stark personalisiert und betone immer wieder, aber das ist sozusagen hier etwas Exemplarisches. Ich mache das ja zum Beispiel auch anhand der Stimme von Ulbricht, über die sich ja jahrzehntelang bis zum heutigen Tage praktisch lustig gemacht wird. Viele Menschen, wenn ich irgendwo hinkomme und sage Walter Ulbricht, dann finden viele Menschen sich besonders klug und lustig in indem sie also diese ableistischen Witze machen und Ulbricht so nachmachen. Das findet man sozusagen unter Dummköpfen wie unter hochintelligenten Leute und alle glauben, sie sind besonders originell. Dazu muss man wissen, dass diese Witzeleien über Ulbrichts Stimme auch eine Erfindung der Nachkriegszeit war. Vor 1945 wäre überhaupt niemand auf die Idee gekommen, sich darüber lustig zu machen. Da war die Hochachtung viel zu groß, dass jemand aus einfachen Arbeiterkreisen sich so hoch gearbeitet hat. Und das werden viele nicht gerne hören wollen. Ulbricht war ein guter Redner. Er war jedenfalls kein schlechterer Redner als die meisten anderer seiner Zunft. Er hat vor tausenden Menschen eine Stunde, zwei Stunden völlig frei reden können in den 30er Jahren, in den 20er Jahren, auch in den 40er Jahren. Anders als Honecker konnte Ulbricht oft stundenlang auch wirklich ohne Manuskript reden. Aber gerade bei diesen großen Reden, die uns vor allen Dingen im Ohr sind, in denen er praktisch stundenlang Programme verkündet, irgendetwas erklärt, und das sind wirklich Verkündigungen. Und deswegen reden die auch, und gerade Ulbricht, dann oft so monoton, so langweilig, so rhetorisch, ohne jede Aufregung, ohne jede Brillanz. Und das ist kein Zufall, weil sie sagen, es geht hier nicht um mich, es geht hier nicht darum, dass ich mich als ein guter Rhetoriker inszeniere, sondern ich verkünde etwas. Und wenn ich das nicht mache, dann könnte das auch jemand anderes machen, weil das sind objektive Wahrheiten, objektive Gesetze. Dagegen können wir uns zwar temporär sperren, aber das hat uns die Geschichte und das haben uns sogenannte gesellschaftliche Gesetze so aufgezwungen. Ich verkünde hier nur etwas, was gewissermaßen objektiv so gegeben ist. Das hört sich ein bisschen abwegig an, aber das war eben auch das Selbstverständnis des Marxismus-Leninismus, was im Übrigen, Herr Beinker, Sie wissen das, jedes Kind in der DDR auch so gelernt hat, dass das alles objektiv sei, dass das alles wissenschaftlich sei. Und das macht im Übrigen jeden Diskurs, jede Debatte, jede Diskussion mit leninistischen Kommunisten praktisch unmöglich, weil sie davon ausgehen, im Besitz der einzigen, gültigen, wissenschaftlich abgesicherten Wahrheit zu sein.
Ich erinnere mich an die eigene Schulzeit. Zu Gast auf dem Divan der Historiker Ilko Sascha Kowalczuk. Seine große Biografie Walter Ulbrichts in zwei Bänden ist im Verlag C.H. Beck erschienen. Zuletzt der zweite Band, Der kommunistische Diktator. Er ist gewidmet allen Maueropfern und allen, die unter der Mauer litten. Eine bewegende Widmung, die wiederum zu einem Grundthema der Arbeit von Ilko Sascha Kowalczuk führt, zur Freiheit. Herr Kowalczuk, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und die Zeit im Studio.
Herr Beinker, ich danke Ihnen auch sehr.